Gut. Okay. Starten wir durch mit Matthäus 5, Vers 27 bis 30. Wer ist dran mit der Textlesung? Man kann auch hier runter, dann ist es vielleicht jetzt mal nicht so ganz auf dem Tablett. Bitte nach vorne zu kommen, dann kann man es besser verstehen. Matthäus 5, Vers 27 bis 30. Es gibt ja mindestens 5, 6 Textabschnitte. Es kommen sowieso reichlich Leute dran. Habt ihr das? Ja. Indem jemand, ja, ich einfach warten. Warten, ob jemand anders nach vorne geht. Und wenn kein anderer nach vorne geht, gehst du nach vorne. Dann geht Werner nach vorne.
Also ich gehe die drei Verse da. Überschrift: Erfüllung des Gebotes, nicht die Ehe zu brechen. Vers 27. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst.
Dankeschön. Sage dazu ein bisschen was an Erklärung und dann gehen wir zum nächsten Text über. Ich hoffe, der Text hat unsere Aufmerksamkeit. Es geht um Ehe, Wortbruch und später dann um Lust auf Rache. Eigentlich ist es ein sehr direkter und sehr einfacher Text. Wir sind ja auf einem Gang durch die Bergpredigt und ich möchte noch mal kurz den Ausgangspunkt zeigen, den Jesus davor gesagt hat. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Und meine Aussage letzten Sonntag war, dass kurz gesagt, dass es nur so zu verstehen sein kann, meiner Auffassung nach, denn die Pharisäer und Schriftgelehrten waren die moralisch und religiös vorbildlichsten Personen. Und das kann ich nur so verstehen, dass Jesus hier von einer anderen Gerechtigkeit spricht, von jemand anderem, von einer Gerechtigkeit, die nicht von dieser Welt ist. Und das ist eine Gerechtigkeit, die uns zugesprochen wird, zugeeignet wird, geschenkt wird durch Christus. Diese Texte wurden geschrieben, nachdem Christus gestorben ist und auferstanden ist. Und er ist die Zentralperson und seine Gerechtigkeit ist hier gemeint, die uns gutgeschrieben wird durch den Glauben. Das ist also der Schlüssel für mich. Und das ist die Antwort, wie kann man eine höhere Gerechtigkeit besser leben, besser sein, als die Leute, die sowieso ethisch sehr korrekt und vorbildlich leben, indem man an Christus glaubt. Das ist der Ausgangspunkt. Und jetzt zu dem ganz praktischen Thema Ehe, Ehebruch und Begehrlichkeiten, Begierde. Jesus nimmt das Thema auf eine ganz neue Ebene. Er sagt, liebe Pharisäer und liebe Schriftgelehrten, so wie ihr lebt, vermeidet ihr ja jeglichen Ehebruch und ihr seid stolz drauf. Und ihr sagt, dadurch, dass ihr nicht fremd geht mit einer verheirateten Frau, dadurch seid ihr keine Ehebrecher. So einfach ist es. Nur, es ist nicht so einfach. Denn das Gebot geht viel tiefer. Das ist ein Gebot von den 10 Geboten, von den 10 Weisungen aus dem Alten Testament. Und Jesus zeigt damit, es geht nicht nur um das äußere Verhalten, um unser Tun oder Nichttun, sondern Jesus weist auf ein Wurzelproblem hin, in unserem Inneren. Das ist das, was er aufdecken möchte wo er uns die Augen öffnen möchte, dass wir alle betroffen sind und gemeint sind und dass Jesus uns aus unserem Inneren heraus erneuert und dass durch die Rechtfertigung, durch die geschenkte Gnade, dass dadurch etwas neu wird, weil wir eben alle betroffen sind. Es gab unter diesen besonders vorbildlichen Leuten, religiös, moralisch, sehr vorbildlich, da gab es eine bestimmte Gruppe, die nannte man die zerschrammten und ramponierten Pharisäer. Warum nannte man die zerschrammten und ramponierten Pharisäer? Deshalb, weil sie es so genau nahmen mit den Geboten Gottes, dass sie mit geschlossenen Augen durch die Gegend gingen, damit sie nicht aus Versehen einen lüsternen Blick auf eine Frau werfen würden. Was passierte? Sie stießen dauernd gegen irgendwelche Bäume oder Laternenpfähle oder Eckpfeiler und deswegen hatten sie Beulen. Es ist kein Witz. Es ist wirklich so. Die gab es. Deswegen nannte man sie im Volksmund die Partei der zerschrammten und ramponierten Pharisäer. Sie hielten die Augen geschlossen und bekamen daher diesen Spitznamen. Und Jesus sagt, Leute, es geht doch um eine innere Haltung. Es geht doch um ein tieferes Wurzelgeschehen, um ein Wurzelproblem. Es geht doch nicht nur um unsere äußere Performance, mit Geld, Sex und Macht umzugehen, mit den typischen Versuchungen. Man könnte denken, damals war alles ja einfacher. Es gab kein Fernsehen, es gab kein Internet, es gab keine Pornoindustrie. Das war ja viel leichter alles damals. Aber wenn man sich mal ein bisschen näher die Zeit damals anguckt, dann muss man wirklich staunen, wie ähnlich die Zeit unserer Zeit war. Ich nenne nur mal das Beispiel Korinth. Korinth zur Zeit von Jesus, auch später Paulus, war eine der wichtigsten und größten Handelsstädten in dem damaligen Gebiet in Kleinasien. In Korinth befand sich auf einem hohen Plateau gelegen der Tempel der Aphrodite, der Göttin der Fruchtbarkeit, auch Venus genannt. Dieser Tempel auf diesem Plateau, der überschattete alles, was in der Stadt los war. Es war eine der größten Städte, wie gesagt. Und in diesem Tempel arbeiteten etwa 1000 Prostituierte, die also Sex für Geld angeboten haben. Und man lehrte damals, dass dadurch die göttliche Gegenwart erfahren werden kann, wenn man zu diesen Tempelprostituierten ging. Und dieser Tempel war für alle sichtbar, thronte über der gesamten Stadt. Und dort arbeiteten, wie gesagt, offiziell angestellt 1000 Prostituierte, über 1000. Ich will nur mal sagen, wenn wir sagen, heute ist alles anders, heute, ja, mit Internet und Pipapo und dies und jenes. Leute, das ist nicht so anders, nur die Mittel und die Wege und die Methoden sind anders. Aber der Mensch und die Situation und die Beziehung zwischen Menschen, die waren damals genauso, schon im Alten Testament. Wir lesen so deutliche, direkte Geschichten, wenn man die Geschichten mal liest im Alten Testament, wo es wirklich heiß herging in den Familien, in den Ehen, turbulent, durcheinander, Chaos. Ich sage nur Juda und Tamar, wo sich also die Schwiegertochter von einem gewissen Juda verkleidet hat als Prostituierte, ihn dann verführt hat. Und man liest das so und man denkt, oh Mann, wie kann sie das machen? Aber man fragt sich auch, wie kann er das machen? Er geht einfach einen Weg lang, findet eine Prostituierte, er weiß nicht, dass es seine Schwiegertochter ist, geht mit ihr in die Kammer, ja, und schläft mit ihr. Das wird alles beschrieben im Alten Testament. Kann man mir doch nicht erzählen, dass das alles so völlig anders war. Und dann hat das alles noch ganz weitreichende Auswirkungen. Es geht speziell wirklich um unser Herz. Und es geht mehr als nur um irgendwelche Fantasien, die wir uns ausspinnen oder so, sondern es geht darum, wirklich einen Plan zu hegen, das ist das, was Jesus hier meint, einen Plan zu hegen und im Speziellen ist eine schon verheiratete Frau gemeint in diesem Punkt. Denn das war das, was damals besonders als Ehebruch verstanden worden ist. Er sagt, wer diesen Plan schon hat, wer dieses Begehren, dieses Ansinnen schon hat, der hat schon den Ehebruch begangen. Das ist die Wurzel. Lustig, und ich muss wirklich immer sagen, lustig, weil Jesus in der Bergpredigt ganz viel Humor verwendet. Lustig finde ich diese Verse 29 und 30. Also ich weiß nicht genau, ob ihr das lustig findet. Man kann ja mal überlegen, als Werner das eben vorgelesen hat, was das in einem ausgelöst hat. Häufig wird die Bergpredigt moralisch völlig missverstanden, meiner Meinung nach, als moralische Anleitung zu einem besseren Leben. Ich verstehe die Bergpredigt so nicht. Und hier bei diesen beiden Versen sieht man das, finde ich sehr gut. Welchen Humor und welche Schärfe und welche Würze Jesus reinbringt. Wenn dein rechtes Auge, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, wenn dein rechtes Auge, kann sich ja jeder mal überlegen, mein rechtes Auge, ja, wenn mich das zur Sünde verführt, dann lieber rausreißen und weg damit. Wenn mich meine rechte Hand zur Sünde verführt, diese Hand hier, wenn die böse ist, das ist eine böse Hand, verführt mich zur Sünde, so, hat so ein Eigenleben, hat ein eigenes Gehirn, diese Hand, die verführt mich ja, die muss ja irgendwie so eine Art Eigenwillen haben. Und will ich haben. Ich kann ja nichts dafür, das macht ja die Hand. Also abhaken, weg damit. Genial. Absolut genial. Super. Weil das genau das Denken der Pharisäer war. Das genau war es. Sie dachten immer, die äußeren Dinge, die bringen das Gift in die Seele. Die vergiften, die machen einen zum Sünder. Die bewirken, dass ich Ehebruch begehe. Deswegen treibt Jesus das total skurril, völlig übertrieben auf die Spitze und sagt, dann hack gleich deine Hand ab, ja, reiß gleich dein Auge aus, denn dann kommst du als Stumpf ohne Gliedmaßen in den Himmel, ja, ohne Beine, ohne Arme, ohne Augen, ja, dann kommst du als so ein Rumpf, da hoppelst du irgendwie so in den Himmel rein, aber ist immer noch besser als in die Hölle. Völlig auf die Spitze getrieben, das Denken der Pharisäer. Und das ist eine äußere Gerechtigkeit, das ist ein Verständnis von äußerer Gerechtigkeit, von dem, was wir tun und nicht tun, wie wir uns verhalten und nicht verhalten. Und das, dachte man, würde einen gerecht machen. Das ist die Logik auf die Spitze getrieben. Das ist ein ganz, ganz scharfer Humor und ein messerscharf durch den Humor legt Jesus etwas ganz Ernstes und Wichtiges frei. Und er zeigt unser Angewiesensein auf ihn selbst, auf seine heilende Gnade, in unseren Beziehungen, in unseren Ehebeziehungen, in unserer Sexualität, in unserem Umgang mit unseren eigenen Sehnsüchten. Er legt da eine ganz, ganz heilende Gnade frei und wirft uns darauf. Nicht auf eine rigide, spießerische Moral, sondern auf Gnade kommt es an. Etwas anderes geht es noch weiter. Ich gucke gerade mal so ein bisschen, wie wir mit der Zeit durchkommen. Ich würde sagen, wir nehmen mal diesen Text noch. Thema Ehescheidung ist auch Ehebruch. Jetzt möchte ich die nächste Person bitten, nach vorne zu kommen.
Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch.
Vielen Dank. Eben ging es um Treue in der Ehe, um Zuverlässigkeit und darum, dass wir das nicht tun, dass wir in unseren Gedanken, in unserem Herzen untreu werden und dass wir deswegen Christus brauchen, seine Gnade, seine Liebe, seine Annahme, Vergebung, von daher aber auch unsere Beziehung erneuert werden. Jetzt kommt der nächste Punkt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn eine Trennung ansteht oder eine Scheidung da ist. Jetzt denkt man auch wieder, ja, heute ist ja alles anders. Damals, da war es ja alles anders. Heutzutage ist es ja so, wenn zwei Leute miteinander verheiratet sind, ja, dann hört man das von den Nachbarn, von den Freunden, aus dem Freundeskreis, man hört es aus der Gemeinde, wo auch immer her, kaum mögen sie sich mal nicht mehr, kaum gibt es Probleme in der Partnerschaft, man redet irgendwie nicht mehr richtig, man ist aneinander vorbeigelebt, man ist enttäuscht, man ist frustriert, man lässt sich scheiden. damals war es ja alles anders. Nix da. Wieder muss ich diejenigen enttäuschen, die das gedacht haben, dass heute alles schwieriger ist. Es war damals bereits schwierig, es ist sogar heute besser. Das ist meine Behauptung. Es ist besser, weil die Frauenrechte nämlich besser geschützt sind heute. Damals war es nämlich so, sobald ein Mann beschlossen hat, dass seine Frau seinen Ansprüchen nicht genügt, durfte er sich aus völlig fadenscheinigen Gründen scheiden lassen. Das ist klar, das ist heute auch so. Ja, er durfte sich trennen, er durfte sich scheiden lassen, zum Beispiel, weil sie das Essen hat anbrennen lassen. War vollkommen legal, war gerichtlich geregelt. Einige schlucken jetzt. Ja, da würde ich mir jetzt aber auch Gedanken machen. Einige sollten sich da ganz gewaltig Gedanken machen. Oh, Mensch, manche haben schon den Braten im Ofen, wa? Die sind jetzt ganz besonders gefragt. Schaffen wir es pünktlich? Es war also wirklich so, dass das Recht bestand, für den Mann sich scheiden zu lassen. Deswegen diese Scheidungsurkunde wird erwähnt, hatte Mose damals eingeführt und so weiter und so fort. Es war aber kein Recht für die Frau. Die Frau durfte sich überhaupt nicht scheiden lassen. Und die Frau war schutzlos. Wenn der Ehemann ihr den Scheidungsbrief gegeben hatte, das war noch ein Zugeständnis an die Rechte der Frauen, das wenigstens eine Scheidungsurkunde hatte, dann konnte sie mit dieser Scheidungsurkunde sich neu verheiraten, einen neuen Partner suchen. Das war immerhin noch einigermaßen gut, weil wenn die Ehefrau, die entlassen worden ist, wenn die nicht einen neuen Partner gefunden hätte, dann hätte sie nicht überleben können. Es gab keine Sozialsysteme, in dem Sinne, wo sie jetzt meinetwegen Hartz IV gekriegt hätte oder so, gab es nicht. Sie war also abhängig davon, sich zusammenzutun mit einem Partner. So, wenigstens das. Aber Jesus sagt, das Wurzelproblem geht viel tiefer. Die Verantwortung dafür, dass es fair zugeht und gerecht zugeht in der Partnerschaft und auch bei einer Scheidung, die liegt auch und vor allem beim Mann. Und Jesus hat die Rechte und die Würde der Frau unglaublich aufgewertet, indem er sagt, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Also der Mann treibt sie in den Ehebruch. Nicht die Frau ist schuld, sondern der Mann. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Das heißt, es geht viel tiefer. Der Mann kriegt die Verantwortung. Damals konnte man mit den Frauen im Prinzip, ich sage mal platt gesagt, machen, was man wollte. Man konnte wirklich sie ausnutzen und wie man wollte. Und es war rechtlich geregelt. Und Jesus geht hier weit darüber hinaus. Und sagt, Leute, da musst du darauf achten, dass die Wertschätzung und die Partnerschaft und die Treue, wenn das nicht mehr klappt, dass du dann nicht die Frau einfach ihre Wege gehen lässt, sondern dass die Frau genau die gleichen Rechte hat und genau die gleiche Würde hat und die gleiche Wertschätzung bekommt. Und dass, wenn es in den Brunnen gefallen ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und man eine Scheidung hinter sich hat, dass dann eine Heilung möglich ist und dass dann ein Neuanfang möglich ist und dass eine Wiederheirat auch möglich ist. Nicht aus jedem x-beliebigen Grund sollte man sich trennen. Das war damals so üblich und heute auch, sondern geht darum, dass es ein Bündnis ist und dass es eigentlich darum geht, sagt Jesus, dass Scheidung und Trennung gar nicht von Gott gewollt ist. Nur weil es passiert, deswegen gibt es diese Bestimmung. Aber eigentlich geht es darum, um ein Bündnis, um eine Treue von Herzen. Und es geht um eine Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Also, es ist ein schwieriges Thema, schmerzhaftes Thema. Wer von uns eine Scheidung erlebt hat, ist durch ganz viel Schmerzen, durch ganz viel Weinen und Tränen gegangen. Und so etwas gibt es. Und Jesus ist interessiert daran, Gnade hineinzubringen, auch für Geschiedene. Jesus ist interessiert daran zu sagen, es gibt unbedingte Freundlichkeit, Zuwendung, Gnade und einen Neuanfang und Annahme ohne Bedingungen durch Christus. So, ich lasse es hierbei bewenden und lade euch ein, aufzustehen. Und zusammen zu beten. Jesus, du bringst uns auf das Herz der Sache. Und du bist interessiert an geheilten Beziehungen, auch wenn man getrennt ist und geschieden ist. Trotzdem in geheilte Beziehungen wieder hineinzukommen. Du bist auch drin interessiert an eine Integration unserer eigenen Sexualität und unserer eigenen Energien, die wir in uns haben, unsere verschiedensten Antriebskräfte, die wunderbar geschaffen sind von dir. Du bist interessiert daran, dass wir das auf eine heilsame, wertschätzende Art und Weise, ob wir verheiratet sind oder nicht verheiratet sind, dass wir das integrieren in unser Leben. Und du willst nicht einen äußeren Gesetzesgehorsam und dann auch noch stolz und selbstgerecht daherzugehen und sagen, wir verhalten uns richtig. Danke dir dafür, Herr, dass du uns von innen her, von der Wurzel her heilst und auch unsere Beziehungen im Blick nimmst. Bitte dich für alle, die verheiratet sind hier, dass du die Liebe anfasst und erfrischst und dass du die Partnerschaft, dass du diese spannende Reise und dieses Abenteuer von Partnerschaft, dass du das neu erwächst. Und dass die Dankbarkeit und die Wertschätzung von dem, was da ist, dass wir die wahrnehmen und dass wir das Gute, was da ist, dass wir das wertschätzen lernen. Und danke für deine bedingungslose Annahme, dass wir als Bedürftige und als Schwache und als Leute, die hinfallen und die in diesem Bereich untreu waren, dass du die umarmst und annimmst und Vergebung und Gnade zusprichst. Auch heute Morgen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.